Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Meine Gedichte entstehen aus dem Versuch, auf zwei Dinge, die auf den ersten Blick keine Verbindung zu haben scheinen, doch einen Reim zu finden, sagte die 1934 geborene Judith Herzberg einmal in einem Interview. 1934 in Amsterdam als Tochter des Schriftstellers und Rechtsanwalts Abel Jakob Herzberg und seiner Frau Thea Löb Herzberg geboren, lebte sie während des Nationalsozialismus in wechselnden nichtjüdischen Familien auf dem Land. Ihre Eltern wurden 1943 nach Bergen-Belsen transportiert, im April 1945 mit einem Todestransport nach Auschwitz geschickt, der von der Roten Armee befreit wurde, sodass die Familie im Juni 1945 wieder zusammenfand. Herzberg gilt als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen und Theaterautorinnen der Niederlande. 1963 veröffentlichte sie den Lyrikband C-Post. Es folgten vier weitere, 1972 das erste Theaterstück. Bedacht mit renommierten Preisen und Auszeichnungen ist die Autorin in Deutschland noch vergleichsweise wenig bekannt. Bisher liegen nur einige Gedichtbände und Theaterstücke in deutscher Übersetzung vor. In der Edition Rugerup ist nun eine Auswahl ihrer späten Gedichte in der Übersetzung von Christiane Kubi erschienen, mehr weiß Beate Tröger.
Gedichte wenden vertraute Worte um, oft mit winzigen Verschiebungen.
Mich fröhlicht auch die Gans, die auf einer Wiese zu sinnieren scheint.
Es fröhlicht, heißt das Gedicht, das mit den eben gehörten Versen endet. Judith Herzberg hat darin auch im niederländischen Original aus dem Adjektiv fröhlich, fröhlich, durch das Hinzufügen eines einzigen Buchstabens ein Partizip gemacht. Damit wird die Regel, dass nur Verben zu Partizipien werden können, produktiv außer Kraft gesetzt. Gedichte fördern manchmal verschüttetes und halbvergessenes Sprachmaterial wieder zutage. Das tut Judith Herzberg im Gedicht Park.
Wie schade, dass wir so viele schöne Wörter links liegen lassen, schleifen lassen, vernachlässigen. Wie beispielsweise das Wort laben. Wer labt sich noch? Woran? Wir haben den Begriff verschludern lassen. Haha, sich an der Stille laben. So könnte man fast die schlichte Schönheit und die Ruhe vergessen, die einst schmucklose Parks uns gaben.
Das Gedicht hat mit dem Ornat eines totgesagten Parks, den Stefan George vor 140 Jahren bedichtete, aber auch mit dem Idealbild eines Parks, wie wir ihn von Rainer Maria Rilke kennen, wenig gemeinsam. Es geht in den Gedichten von Judith Herzberg vordergründig, schlicht und einfach zu. Der Umgang mit den Worten ist, frei von Pathos, zugleich gezielt, im sparsamen Einsatz rhetorischer Mittel. Man kann das am eben gehörten Gedicht deutlich erkennen. Es kann auch als ein Schlüssel zu Judith Herzbergs Dichtung gelesen werden. Ein Park mag schmucklos sein, doch handelt es sich bei jedem Park um ein Stück gestaltete, kultivierte, menschenberührte Landschaft. Herzberg vergleicht das ungebräuchlich gewordene Verb laben mit der schlichten Schönheit schmuckloser Parks. So verweist das Gedicht darauf, wie wohltuend es sein kann, wenn jemand etwas kultiviert, ohne den Akt des Kultivierens in den Vordergrund zu stellen. Wenn jemand etwas belebt oder wiederbelebt oder ausgräbt, wie eben das Verb laben. Die unprätentiöse Sprechweise ihrer Gedichte kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, welche Wucht und poetische Kraft in den Gedichten einer Autorin steckt, die als Amsterdamer Jüdin und geboren ein Jahr nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten schon bald unter der deutschen Terrorherrschaft, die sich auch auf die Niederlande ausweitete, zu leiden hatte. Herzberg und ihre Familie überlebten. Doch das erlebte Leid ist auch den Gedichten der Autorin, von denen dieser Band eine Auswahl versammelt, abzulesen.
Entwurzelt. Es ähnelt exakt dieses Land dem, wo man uns zwang, uns einzuschiffen. Nach der bekannten Tragödie wurden wir wieder angeschwemmt, gerettet, wie man so sagt. Wir sind nun künftighin Überlebende. Während die, die an Land blieben, so nicht zu heißen brauchen. Das Land, jetzt wo wir wieder da sind, ist zwar dasselbe, aber gezeichnet. Gezeichnet und beschrieben. Nur in der Erinnerung sich gleich geblieben.
Die bekannte Tragödie spielt unmissverständlich auf die historische Erfahrung der Autorin an. Diese singuläre Erfahrung der Ausgrenzung und die erlebte Angst vor der Vernichtung schwingen in zahlreichen Gedichten von Herzberg mit, die sich dennoch nicht als jüdische Dichterin verstanden wissen möchte. Weise, heiter, konzentriert und gelegentlich leise ironisch, schreibt sie. Optimistische Momentaufnahmen, in denen eine Gans das sprechende Ich fröhlicht, in denen etwas gewiss scheint, stehen im Kontrast zu dem zart, zögerlichen und welt- und menschenskeptischen dieser feinen Gedichte und Prosastücke, die Behutsamkeit und Bedächtigkeit lehren.
Notizheft. Hast du je schon Memoiren gelesen von einem, der unsicher sein eigenes Leben betreten wollte, unsicher das Sichere, Sezierte, Umstrukturierte, Neukombinierte?
Es sind Gedichte aus der Feder einer Dichterin, die annähernd ein Jahrhundert überblickt und die Tiefen und Untiefen des Menschseins stets mit im Blick behält. Das macht die Lektüre kostbar, ganz gleich, ob es sich um Stadteindrücke, Porträts oder an alltäglichem sich entzündende Gedichte handelt. Das bedauerliche Fehlen eines einordnenden Vor- oder Nachworts schmälert keineswegs die Erfahrung der intensiven Kraft von Judith Herzbergs Versen.
Beate Tröger über Judith Herzberg Gedichte aus den Jahren 1999 bis 2024 aus dem Niederländischen von Christiane Kubi, Edition Rugerup Berlin, 158 Seiten, 24 Euro. Und zum Abschluss, das Pen-Zentrum Deutschland verurteilt die Verhaftung des Verlagslektors und Bloggers Hossein Shan Bezadeh und fordert stattdessen seine sofortige und bedingungslose Freilassung. Shan Bezadeh wurde am 4. Juni in Ardabil, Iran, festgenommen und bestätigte seine Inhaftierung in einem kurzen Telefonat mit seiner Familie. Obwohl die offizielle Begründung fehlt, vermuten viele, dass Shan Bezadehs Verhaftung auf einen Kommentar zu einem Tweet des geistlichen Oberhauptes des Landes zurückzuführen ist. Dieser Kommentar bestand aus lediglich einem Punkt. Das war's vom Büchermarkt. Hier folgt nach den Nachrichten Forschung aktuell, darin unter anderem immer mehr Vorgaben, wie Überregulierung die Forschung in Deutschland hemmt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.